Und das sieht man eben für unterschiedlichste Erkrankungen, dass potenziell schädliche Keime tatsächlich Erkrankungsverläufe verschlechtern können. Und die Konklusion aus solchen Untersuchungen ist tatsächlich, dass wir glauben, dass veränderte Zusammensetzung der Mikrobiota aktiv Erkrankungen verschlechtert, beziehungsweise auch deren Entstehung.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Renate Bergtold und ich unterhalte mich heute mit dem Gastroenterologen Julian Schwärzler über unser Darmmikrobiom. In unserem Darm leben Millionen von Mikroorganismen und sie können mehr beeinflussen, als wir uns vorstellen können. Das hat auch die Wirtschaft längst erkannt, denn Nahrungsmittel, die einen angeblich positiven Effekt auf die Darmflora haben, boomen. Julian erklärt mir, wie das Zusammenspiel der Bakterien in unserem Darm wirklich aussieht, was passiert, wenn die Balance kippt und warum nicht jedes Werbeversprechen hält, was es verspricht. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es 5 spannende Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Durch feine Falten und Zoten hat der Darm eine Fläche von rund 400 Quadratmetern. Das entspricht etwa der Größe eines Tennisplatzes. Im Laufe eines Lebens von 75 Jahren verarbeitet der Darm etwa 30 Tonnen Nahrung und über 50.000 Liter Flüssigkeit. Etwa 70-80% aller Immunzellen des Körpers befinden sich im Darm, um Krankheitserreger abzuwehren. Im Dickdarm leben Billionen von Mikroorganismen, das Mikrobiom, die zusammen etwa 1-2 Kilogramm wiegen. Im Darm werden über 20 verschiedene Hormone gebildet, darunter der Großteil des Glückshormons Serotonin. Ob es deswegen ausschlaggebend ist, dass wir uns glücklich fühlen, wenn auch unser Darm glücklich ist, das bespreche ich jetzt mit Julian Schwärzler.
Hallo und herzlich willkommen. Bei mir zu Gast ist gerade der Gastroenterologe Julian Schwärzler. Hallo, danke, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen heute über den Darm. Das ist so dein Forschungsgebiet. Und mich würde jetzt als Einstiegsfrage mal interessieren, was machst denn du, um deinen Darm gesund zu halten?
Ja, das ist schon eine sehr spannende Frage tatsächlich. Darmgesundheit ist ein sehr, finde ich, sehr komplexes Thema, wo unterschiedliche Aspekte mit reinspielen. Ich glaube, der wichtigste Faktor für unsere Darmgesundheit, jetzt ganz generell gesagt für die allgemeine Bevölkerung, ist wahrscheinlich unsere Ernährung. Das heißt, unser Darm und dann auch die Bewohner unseres Darmes, also die Mikrobiota, sind sehr abhängig davon, wie wir uns ernähren und was wir essen.
Das werden wir dann eh noch, glaube ich, zur Genüge eingehen. Was ist überhaupt das Darmmikrobiom? Es wird ja echt mit dem Begriff gefühlt seit Jahren um sich geworfen. Aber ich habe so das Gefühl, es weiß nicht jeder so ganz genau, was es eigentlich bedeutet.
Die Darmmikrobiota umschließt im Begriff alle Bewohner unseres Darms. Unser Darm ist sehr stark besiedelt von unterschiedlichen Keimen, also Bakterien, Viren, aber auch Pilzen. Und die Gesamtheit dieser Mikroben, dieses Ökosystems, das wird eben zusammengefasst in den Begriff Darmmikrobiota.
Da hat es in den letzten Jahren sehr viel Forschung gegeben. Was hat man denn da Neues entdecken können?
Also zum einen haben wir verstanden, dass diese Bewohner in unserem Darm nicht nur quasi passive Bewohner sind, sondern dass die wirklich auch eine Vielzahl von Funktionen innehaben. Das haben wir primär dadurch gelernt, als dass technologische Fortschritte in den letzten 20 Jahren ermöglicht haben, dass wir diese unglaubliche Komplexität verstehen. Und die Forschung, ja, eben in diesen letzten 20 Jahren hat zunehmend entschlüsselt und verstanden, welche Funktionen diese Keime, diese Bewohner innehaben. Und so haben wir beispielsweise gelernt, dass die Keime eine fundamentale Rolle spielen für die Verstoffwechselung, für die Verdauung von Nahrungsbestandteilen und dass diese Keime an sich selber auch Stoffe produzieren, sogenannte Metabolite, die dann unseren Körper und Funktionen in unserem Körper beeinflussen. Für mich gibt es hier zwei zentrale Funktionen, die die Mikrobiota innehat. Zum einen eben die Beeinflussung des Stoffwechsels unseres Körpers und dann als zweites die Beeinflussung unseres Immunsystems. Also die Funktion des Immunsystems unseres Körpers ist abhängig von den Keimen in unserem Darm.
Wenn du von Keimen sprichst, wie kommen denn die dahin? Im Laufe eines Lebens, wie entwickelt sich ein Mikrobiom?
Die Besiedelung unseres Darms beginnt eigentlich direkt nach der Geburt, wobei auch dieses Konzept zu einem gewissen Grad in Frage gestellt wird, weil es mittlerweile auch Studien gibt, die zeigen, dass potenziell der Darm zu einem gewissen Grad auch schon im Mutterleib besiedelt ist. Aber der Großteil der Besiedelung findet direkt nach der Geburt statt, mit dem Kontakt zum Mikrobiota der Mutter, also der Haut, und dann speziell auch Muttermilch, wo es zu einer Besiedelung des Darmes kommt, die sich dann über den Lauf des Lebens verändert. Also so sehen wir die initiale Besiedelung des Darmes unterliegt im Verlauf starken Veränderungen. Und diese Veränderungen sind primär assoziiert mit Umstellung von Nahrung bzw. Ernährung. Das heißt, die Umstellung von Ernährung über Muttermilch dann zu initialer Kost führt zu einer Veränderung der Mikrobiota und dann auch im Verlauf des Lebens beeinflussen unterschiedlichste Umweltfaktoren, primär natürlich die Ernährung, aber dann auch beispielsweise Medikamente, die Zusammensetzung der Mikrobiota. Das bedeutet, die Mikrobiota bildet sich primär durch Umweltfaktoren, die wir zu uns nehmen. Beispielsweise Nahrungsmittel sind ja nicht steril, da werden Keime zugenommen und so findet diese Besiedelung im Darm statt.
Und wie entwickelt sich das, dass der Darm dann einerseits im Gleichgewicht ist, andererseits aber auch schnell aus dem Gleichgewicht gerät?
Das ist eine der spannendsten Fragen, die die Wissenschaft eben versucht aufzuarbeiten. Zum einen sehen wir, die Zusammensetzung der Mikrobiota ist unglaublich komplex. Wir haben hier Milliarden, Billionen von Keimen in unserem Darm, Zehntausende verschiedene Spezies. Wir sehen auch, dass sich die Mikrobiota zwischen einzelnen Menschen unterscheidet und eben, dass unterschiedlichste Faktoren die Zusammensetzung beeinflussen. Hier spielen sicher unterschiedlichste Faktoren eine Rolle. Beispielsweise sehen wir schön, wenn Menschen Ernährungsgewohnheiten umstellen, dass es dann zu einer Veränderung der Darmmikrobiota kommt. Aber auch, wie schon genannt, beispielsweise Einnahme von Medikamenten kann ebenso die Zusammensetzung der Mikrobiota beeinflussen. Und so versucht die Wissenschaft auch aktuell weiterhin genau diese Prozesse zu verstehen. Was führt letztendlich zu Veränderungen der Mikrobiota und welche Veränderungen führen dann potenziell weiter im Verlauf auch zu Erkrankungen?
Weil du die Ernährung angesprochen hast, was ist denn dann die richtige Ernährung für den Darm?
Ja, ich glaube, das ist die Preisfrage, der heilige Gral, die meiner Meinung nach so pauschal nicht beantwortet werden kann. Wir wissen, dass speziell eine Kost reich an Ballaststoffen sehr gut für die Mikrobiota ist. Ballaststoffe, das sind zum einen auch Präbiotika, also Bestandteile der Nahrung, die von unserem Körper nicht aufgenommen werden können. Und diese Bestandteile sind häufig Oligosaccharide, also Mehrfachzucker, die können von Keimen im Darm verstoffwechselt werden und dienen unter Anführungszeichen als Nahrung für Keime. Studien zeigen, dass wir in unserer westlichen Welt deutlich weniger solcher Ballaststoffe zu uns nehmen, was dann hypothetisiert wird, als dass es eben zu Veränderungen der Zusammensetzung der Mikrobiota führt, die potenziell dann auch mit Erkrankungen assoziiert sind. Das heißt, Ballaststoffe ist sicherlich das Schlagwort Nummer eins, was eben Nahrung für die Mikrobiota darstellt. Aber die Mikrobiota verstoffwechselt vermutlich so gut wie alle Bestandteile, die wir mit unserer Nahrung aufnehmen. Also sehr, sehr komplex und da werden Tausende, Zehntausende, Hunderttausend verschiedene Metabolite auch gebildet, die wir in der Komplexität, wie sie wahrscheinlich vorliegt, noch nicht ausreichend verstehen.
Das war trotzdem ein gutes Stichwort, Präbiotika. Immer wenn solche Schlagworte in der Forschung auftauchen, dann dauert es nicht lange, dass auch der Handel die für sich entdeckt. Wie vorher der Protein-Hype, gibt es ja jetzt diesen Ballaststoff-Hype, gibt ja tatsächlich schon mittlerweile Getränke, die angereichert sind mit Ballaststoffen und weiß nicht was noch alles. Was hältst du von solchen Trends?
Ja, du hast es schön genannt. Es gibt im Handel und von der Industrie vorgegeben, sehr viele Produkte mittlerweile, die so Prä- und Probiotika inkludieren. Das sind oft Getränke und unterschiedlichste Nahrungsmittel, die mit diesen Substanzen angereichert sind. Für mich ist aus medizinischer Sicht ist hier ein großes Dilemma vorhanden, nämlich dass diese Produkte, sowohl Probiotika, also lebendige Keime, aber auch Präbiotika, also Nahrung für die Keime, dem Lebensmittelgesetz unterliegen. Und nicht Arzneimittelgesetzen, wie es für die meisten Medikamente, die wir im klinischen Alltag verwenden, der Fall ist. Und dieses Dilemma führt dazu, dass es keine Studien braucht, dass solche Produkte angeboten werden können, was letztendlich ja dazu führt, dass oft auch durch wirtschaftliche Interessen solche Produkte angeboten werden, ohne dass ein klarer, vorteilhafter Nutzen solcher Produkte durch Studien bewiesen ist und Studien in einer Qualität, wie wir sie aus Arzneimittel- oder Medikamentenstudien kennen.
Weil wir jetzt von Präbiotikern gesprochen haben, viele Menschen setzen die mit Probiotikern gleich, auch im Zusammenhang mit Darm wird beides immer genannt. Kannst du uns vielleicht kurz den Unterschied erklären, dass wir von den unterschiedlichen Begrifflichkeiten sprechen?
Also Probiotika bedeutet lebendige Keime, beziehungsweise der Begriff umfasst lebendige Keime, die als Kapsel beispielsweise zugenommen werden. Das heißt, lebendige Keime, das können Bakterien sein, aber auch Pilze. Und im Gegensatz dazu, Präbiotika sind keine lebendigen Keime, sondern mehr beispielsweise Ballaststoffe und andere meist pflanzliche Bestandteile der Nahrung, aber die natürlich auch als Supplement verwendet werden können, die dann als Futter, unter Anführungszeichen, als Nahrung für die Keime dienen. Also der Unterschied, Präbiotika, keine lebendigen Keime, Probiotika wirklich die Keime, die zugenommen werden.
Du hast jetzt gerade gesagt, Probiotika werden in Kapselformen unter anderem verreicht. Auch da gibt es einen relativ großen Hype mittlerweile. Wie sieht hier die Forschung aus? Bringen die wirklich einen Nutzen fürs Mikrobiom?
Einfach gesagt, ja, wobei die Frage ist, was bedeutet Nutzen? Wir sehen, dass durch die Einnahme von Probiotika die Mikrobiota moduliert werden kann, verändert werden kann. Das heißt, wenn eben solche Produkte eingenommen werden, dann führt das zu einer Veränderung der mikrobiellen Zusammensetzung. Die Frage ist, ob daraus dann gesundheitliche Nutzen resultieren. Und ich finde, hier sind wir wissenschaftlich gesehen in einem gewissen Konflikt angekommen, dass wir speziell aus grundlagenwissenschaftlichen Studien, also Beobachtungen, Beobachtungsstudien und auch Studien aus Tiermodellen klar sehen, dass eine Modulation der Mikrobiota potenziell Erkrankungsmodelle positiv beeinflussen kann, wir aber letztendlich meiner Meinung nach zu wenig oder unzureichend klinische Studien haben, die einen klaren Nutzen solcher Produkte zeigen. Und auch hier ist, wie vorher schon angesprochen, diese Divergenz aus Arzneimittelgesetz und Lebensmittelgesetz entscheidend. Die meisten dieser Produkte, dieser Probiotika, fallen unter das Lebensmittelgesetz. Das heißt, aus einer regulatorischen Sicht ist ausschließlich notwendig zu zeigen, dass diese Produkte keinen Schaden hervorrufen. Es muss aber nicht mit Studien klar bewiesen werden, dass aus der Gabe dieser Produkte ein Nutzen resultiert. Und hier ja, kollidieren meiner Meinung nach unterschiedliche Interessen. Diese Studien sind zur Vermarktung dieser Produkte laut der aktuellen Gesetzeslage sowohl in Europa als auch in den USA nicht notwendig. Und folglich werden sie meiner Meinung nach auch vielleicht zu wenig durchgeführt.
Gibt es denn vielleicht auch eine Art Placebo-Effekt? Ich denke mir das zum Beispiel immer, weil unser Darm ist mit Millionen oder Milliarden Bakterien besiedelt und in solchen Kapseln sind dann 10 bis 50 vielleicht Bakterienstämme, wenn überhaupt, drinnen. Ist das nicht eher Placebo?
Ja, sehr guter Punkt meiner Meinung nach. Eben zum einen reden wir von unserem Darmmikrobiom als unglaublich komplexes Ökosystem, Milliarden von Keime, unterschiedliche Spezies und dann werden hier ein paar hunderttausend bis knapp Millionen Keime täglich zugeführt, führt das wirklich zu einer Veränderung und einem langfristigen vorteilhaften Effekt. Wir sehen aus Studien sowohl mit Prä- und Probiotika einen hohen Placebo-Effekt, beispielsweise beim Reizdarmsyndrom. Daher sind meiner Meinung nach auch eben klinische Studien notwendig, die Arzneimittelstudien gleichgesetzt sind, wo eben für Placebo kontrolliert wird, um letztendlich sagen zu können, okay, es ist der Placebo-Effekt oder es ist tatsächlich ein additiver Effekt, der durch die Supplementierung von Keim X hervorgerufen wird. Und hier sehen wir zum einen viele Negativstudien momentan und auch ein sehr intensives Arbeiten an einer idealen Formel mit Zusammensetzung an Keimen, wie sie potenziell für unterschiedlichste Erkrankungen oder auch für unterschiedlichste mikrobielle Zusammensetzungen, was die Darmmikrobiota betrifft, wirklich verwendet werden können.
Was ist in diesem Zusammenhang dann von Darmkuren oder Darmreinigung zu halten?
Ja, ich finde das Konzept sehr spannend. Da geht es ja, glaube ich, oft auch darum, dass der Darm gereinigt wird und dann auch mehrere Tage vielleicht keine Lebensmittel zugenommen werden. Ich glaube, historisch gesehen hat die Spezies Mensch auch in der Vergangenheit schon viel durchgeführt, gerade auch beispielsweise aus religiösen Gründen, dass immer wieder Fastenphasen durchgeführt wurden. Der Nutzen solcher Kuren unter Anführungszeichen auf die Darmgesundheit ist ja meines Wissens noch nicht klar gezeigt. Und auch, ob solche Kuren zu langfristigen Veränderungen der Zusammensetzung der Mikrobiota beitragen, ist unzureichend erforscht.
Was ich sehr spannend finde in den neueren Erkenntnissen rund um den Darm, ist das Zusammenspiel mit dem Gehirn. Da wird ja oft gesagt, das ist unser zweites Gehirn. Wie funktionieren die zwei miteinander?
Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema meiner Meinung nach. Glaube ich, da kommen unterschiedlichste Systeme zusammen, die letztendlich dazu führen, dass wir von der Darm-Hirn-Achse sprechen. Also eine sehr enge Verschaltung zwischen der Funktion vom Gehirn und des Darmes. Das liegt zum einen daran, dass unser Darm sehr, sehr stark mit Nerven innerviert ist. Das ist das Organ, das wahrscheinlich am stärksten innerviert ist mit Nerven. Der Darm hat auch ein eigenes sogenanntes enterisches Nervensystem. Das spielt natürlich eine wichtige Rolle in Verdauungsprozessen und auch in der Beweglichkeit des Darmes. Und zum Zweiten wissen wir, dass zum einen die Keime in unserem Darm, also die Mikrobiota, aber auch unterschiedliche Zellen in der Darmschleimhaut Moleküle produzieren, wie sie auch Nervenzellen produzieren, sogenannte Neurotransmitter. Klassische, die vielleicht auch geläufig sind, sind Serotonin und Dopamin. Da wissen wir, dass zum einen Darmschleimhautzellen, aber auch Keime in unserem Darm entweder Vorstufen oder auch wirklich diese Transmitter produzieren und die dann freigesetzt werden und dann theoretisch auch bis zum Hirn wandern und dort Effekte auslösen. Und umgekehrt sehen wir auch, dass eben diese enge Innervierung mit Nerven im Darm dazu führt, dass die Zusammensetzung der Mikrobiota gesteuert wird. Und hier gibt es sehr, sehr interessante Ideen, dass beispielsweise unsere Mikrobiota, wenn die Keime unter Anführungszeichen satt sind, Substanzen produzieren, die dann dem Hirn signalisieren, okay, ich bin satt oder ich brauche mehr Nährstoffe und so letztendlich die Keime vielleicht sogar das Verhalten von uns Menschen beeinflussen. Das klingt dann vielleicht schon fast ein bisschen gruselig, aber da gibt es durchaus Erkenntnisse, die das zeigen, dass das der Fall sein kann.
Das heißt, unser Essen schlägt dann auch im wahrsten Sinn des Wortes auf unsere Stimmung.
Ganz genau, direkt und indirekt, die Nahrung selbst beeinflusst natürlich unser Wohlbefinden und das kennt jeder, glaube ich, dieses Gefühl nach einer guten Mahlzeit, diese Zufriedenheit und das spielt wahrscheinlich auch, oder dieses Gefühl kommt wahrscheinlich auch indirekt zustande, indem eben auch unsere Keime sich wohlfühlen.
Aber unsere Keime sind ja nicht nur gut, wir haben auch schlechte Darmbakterien. Mhm. Wo kommen die her und wie kriegen wir die wieder weg?
Letztendlich haben Studien gezeigt, dass eine Vielzahl von Erkrankungen mit einer Veränderung der Darmmikrobiota assoziiert sind. Das heißt, im wissenschaftlichen Kontext, es wird eine gesunde Gruppe untersucht und mit einer erkrankten Gruppe, zum Beispiel mit einem Diabetes, untersucht. Und da sieht man, dass sich die Zusammensetzung der Mikrobiota zwischen diesen zwei Gruppen unterscheidet. Und die erste Frage, die sich hier wissenschaftlich stellt, was ist Auslöser und was ist dann Konsequenz? Also ist diese Veränderung der Mikrobiota eine Konsequenz der Erkrankung oder führt eine Veränderung der Mikrobiota auch dazu, dass die Erkrankung entsteht bzw. fortschreitet? Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, dies zu untersuchen, speziell in Modellen in Tieren, wo wir beispielsweise Mäuse zur Verfügung haben, die ohne Keime aufwachsen und wir denen dann potenziell schädliche Keime zuführen können, deren Darm mit diesen Keimen kultivieren können und dann untersuchen, ob diese Keime einen Einfluss auf Erkrankungsmodelle haben. Und das sieht man eben für unterschiedlichste Erkrankungen, dass potenziell schädliche Keime tatsächlich Erkrankungsverläufe verschlechtern können. Und die Konklusion aus solchen Untersuchungen ist tatsächlich, dass wir glauben, dass veränderte Zusammensetzung der Mikrobiota aktiv Erkrankungen verschlechtert, beziehungsweise auch deren Entstehung beeinflussen kann.
Kann man sagen, wie schnell der Darm aus dem Gleichgewicht gerät? Gibt es da auch Untersuchungen?
Ja, ich glaube, solche Untersuchungen sind natürlich im echten Leben sehr schwer durchzuführen. Es gibt schon Studien, die die mikrobielle Zusammensetzung über Jahre, Jahrzehnte in Menschen untersuchen. Wir wissen aber, da hat die Mikrobiota so anfällig ist für Umwelteinflüsse, dass es sehr schnell zu Veränderungen kommt. Das heißt, wenn wir beide heute unsere Mikrobiota analysieren lassen, dann heute ein spezielles Abendessen haben und morgen nochmal die Mikrobiota analysieren, dann sieht man starke Veränderungen. Und das macht das Ganze so schwierig, weil eben Umwelteinflüsse, Essen, Medikamente, ob wir uns bewegen, ob wir Stress haben, ob wir weniger schlafen, ob wir rauchen, das dann die Mikrobiota verändert letztendlich. Und hier dann klare Zusammenhänge zu finden, ist sehr, sehr schwer, speziell, sagen wir mal, in der allgemeinen Bevölkerung. Einfacher ist es natürlich in klar definierten experimentellen Ansätzen, wie eben zum Beispiel in Mausmodellen. In der breiten Bevölkerung ist es sehr schwer und daher wird es aktuell auch in dem klinischen Alltag noch nicht wirklich durchgeführt, dass wir eben im breiten Stil die Mikrobiota analysieren. Wir analysieren sie in speziellen Fällen, wo wir beispielsweise Infektionen vermuten, aber wir analysieren aktuell im klinischen Alltag noch nicht die Mikrobiota als Ganzes und behandeln auch im klinischen Alltag keine Veränderungen der Mikrobiota per se. Da ist weder die Forschung noch der klinische Wissensstand aktuell, dass das in diesem Maße durchgeführt werden kann.
Aber ist es dann nicht in der Praxis für den einzelnen Menschen noch schwieriger, einen Leitfaden zu finden, wenn sich das jeden Tag ändert? Was mache ich denn dann richtig? Was sind die Sachen, die ich zumindest machen kann, um halbwegs die Balance zu halten?
Was diese ganzen Produkte, Prä- und Probiotika angeht, sind wir im klinischen Alltag sehr zurückhaltend, was allgemeine Empfehlungen angeht. Ich denke schon, dass man, auch wenn vielleicht klare klinischen Studien, was Ernährung angeht, fehlen, dass man doch allgemeine gesundheitsfördernde dietetische Maßnahmen empfehlen kann. Ich glaube, jeder von uns weiß zu einem gewissen Grad intuitiv, welche Ernährungsgewohnheiten eher gesund sind und welche eher schädlich. Also Obst und Gemüse wird uns seit klein auf eingetrichtert und ist wahrscheinlich wirklich so, ist einfach sehr, sehr gut für unsere Gesundheit und natürlich auch für die mikrobielle Zusammensetzung. Und dann Fast Food und Co., dass das wenig, sagen wir mal, wenig bis keine gesundheitsfördernden Effekte hat, ist uns, glaube ich, intuitiv allen zu einem gewissen Grad klar. Die Frage ist dann natürlich, wo liegt die Dosis, wie viel von was toleriert vielleicht mein Darm? Und das ist ein sehr, sehr individuelles Thema, dass man eben so pauschal nicht sagen kann. Ich glaube doch einfach, dass gesunde, nachhaltige Ernährung die beste Möglichkeit, der stärkste Faktor ist, um die Zusammensetzung der Mikrobiota nachhaltig vorteilhaft zu beeinflussen.
Gerade das Thema Obst muss ich nochmal reingrätschen. Ja. Da gibt es ja auch diese Strömung, würde ich fast sagen, die dann sagen, nein, Obst ist ja wirklich das Schlechteste, was man tun kann, weil es ja diese Fructose beinhaltet, die hochaggressiv ist. Wird auch gerne im Zusammenhang mit dem Leaky Gut genannt. Wie siehst du das?
Prinzipiell sehen wir auch im klinischen Alltag immer wieder Fälle, wo wir vermuten, dass eine hohe Einnahme von Fructose dann beispielsweise zu einer transienten Leberzellschädigung führen kann. Das heißt, dass wir erhöhte Leberwerte beobachten. Und wo ich da mehr Risiko sehe, ist natürlich dann auch wieder sehr individuell, wie viel verträgt der einzelne Mensch. Das heißt, wenn ich jetzt 6 Äpfel esse, dann bekomme ich natürlich gastrointestinale Beschwerden. Und hier spielen, glaube ich, auch, wie soll ich sagen, hochkonzentrierte Produkte wie beispielsweise Smoothies oder auch diese Fruchtsäfte eine Rolle, wo dann plötzlich solche Bestandteile wie eben Fructose in einer sehr, sehr hohen Konzentration vorkommen, wie sie eigentlich, wenn ich Obst per se esse, vielleicht gar nicht zu mir nehmen kann, außer ich konsumiere natürlich einzelne Produkte in exzessivem Stil. Und hier finde ich, und das ist eben ein schönes Sprichwort, weil es eben gewisse Symptome auslösen kann, dass letztendlich natürlich auch so allgemeine Empfehlungen, was Ernährung angeht, dann letztendlich doch auch wieder individuell gesehen werden sollen, weil einzelne Nahrungsbestandteile von Menschen vielleicht nicht vertragen werden. Es gibt Nahrungsmittelunverträglichkeiten, beispielsweise eben auch für Fructose oder andere Zucker. Und dann natürlich gilt, na bitte solche Produkte nicht einnehmen. Und ich glaube, hier kann schon zu einem gewissen Grad auch an Hausverstand appelliert werden. Das heißt, wenn einzelne Lebensmittel nicht vertragen werden, wenn Symptome klar assoziiert sind mit Lebensmitteln, dann diese natürlich nicht einnehmen, auch wenn vielleicht Studien zeigen, dass es gesundheitsvorteilhafte Effekte haben kann auf die Gesamtbevölkerung gesehen.
Und weil ich es jetzt selbst erwähnt habe, den Leaky Gut, was hat es damit auf sich und wie wirkt sich der auf das Mikrobiom aus?
Ich finde, unser Darm ist ein sehr, sehr faszinierendes Organ, weil wir diese komplexe Keimwelt im Darm beobachten und diese Keime zu einem gewissen Grad auch klar separiert werden von den körpereigenen Zellen. Das nennen wir die Darmbarriere. Da spielen die Darmschleimhautzellen eine wichtige Rolle, die auch Mucus, also Schleim, produzieren und dann aber auch unterschiedliche Bindegewebszellen und Immunzellen. Als Leaky Gut versteht man letztendlich eine Störung dieser Barriere, dass mehr bakterielle, aber auch pilzliche Bestandteile und deren Metabolite diese Barriere durchdringen, übertreten können und in Kontakt kommen mit beispielsweise Immunzellen, aber auch über das Blut zum Beispiel in die Leber transportiert werden. So wissen wir, dass eine Veränderung dieser Darmbarriere in unterschiedlichsten Erkrankungen wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielt, beispielsweise in entzündlichen Darmerkrankungen, aber auch vor allem bei Lebererkrankungen, weil durch die Störung der Barriere es zu einem Kontakt von den Keimen mit Immunzellen kommt und es beispielsweise zu einer überschießenden Entzündungsreaktion, wie beispielsweise bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, führen kann. Die Ernährung und einzelne Nahrungsbestandteile, aber speziell auch Metabolite, die von den Keimen produziert werden, sind fundamental wichtig, damit diese Barriere intakt gehalten wird. Und so wissen wir, dass einzelne Nahrungsbestandteile die Integrität dieser Barriere stören können. Und wie auch das Thema Mikrobiota ist das Thema der Darmbarriere ein sehr, sehr intensiv beforschtes Feld momentan. Und da gibt es eben große Hoffnungen, dass durch die Modulation dieser Barriere in Zukunft neue medikamentöse Therapien entstehen können, die auch zur Behandlung von Erkrankungen verwendet werden können. Wie wir letztendlich unsere Ernährung gestalten können, um die Barriere zu stärken, da gibt es wahrscheinlich auch in diesem Zusammenhang, wie ähnlich für die Mikrobiota per se, wenig Studien in Menschen, die hier klar vorteilhafte Effekte belegen können. Was wir aus Tiermodellen wissen, ist, dass eine westliche Ernährung, also eine Nahrung reich an Fetten, an einfachen Zuckern, hohen Kaloriendichte und dann auch von Ergänzungsmitteln, wie beispielsweise Emulgatoren oder auch Farbstoffen, durchaus einen nachteilhaften Effekt auf die Darmbarriere haben kann, wenngleich auch die detaillierten Mechanismen dazu noch sehr unzureichend verstanden sind.
Jetzt die abschließende Frage, aber du hast mir quasi aufgelegt. Ergänzungsmittel, die werden ja auch beworben, Nahrungsergänzungsmittel, nämlich im Zusammenhang mit der Darmflora. Jetzt nicht nur Probiotika oder Präbiotika. Was wird da noch empfohlen und wie sinnvoll siehst du das?
Ich persönlich sehe die Verwendung solcher Produkte sehr kritisch. Prinzipiell bin ich aber auch der Meinung, wenn einzelne Produkte einen vorteilhaften Effekt subjektiv hervorrufen, dann empfehle ich sie auch durchaus. Ich finde einfach, das Ganze sollte durchaus mit einem kritischen Blick und Hausverstand betrachtet werden. Wir sehen gerade auch bei uns an der gastroenterologischen Ambulanz immer wieder Patientinnen, die eine ganze Latte an solchen Ergänzungsmitteln einnehmen, die zum einen kostenintensiv sind und zweitens auch in Fällen nachteilige Effekte hervorrufen können. Ich glaube, hier braucht es einen sehr kritischen Blick und auch immer wieder eine vielleicht ärztliche Evaluation, was denn wirklich sinnvoll ist. Aber ich verstehe natürlich, dass dieser Markt an Ergänzungsmitteln durchaus überfordernd sein kann, weil einfach sehr viel propagiert wird und sehr viel Unwissenheit herrscht. Ich finde, dass in diesem Zusammenhang oft dann weniger vielleicht auch mehr ist.
Schöner Abschluss für den Darm, weniger ist mehr. Herzlichen Dank, Julian, für deine Expertise.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.